Ich habe am Freitag etwas geschenkt bekommen von der Fußballmannschaft, deren Trainer ich bin. Die haben meinem Co-Trainer und mir unser Lieblingsgetränk geschenkt. Also bei mir ging es nicht ganz, weil es das nur in der Schweiz gibt. Aber das Zweitlieblingsgetränk immerhin schmeckt jetzt auch nicht viel schlechter. Das ist in diesem Falle Mezzomix. Könnte auch Cola sein, die gönne ich mir nur immer nicht. Ob das jetzt viel weniger schlimm ist, weiß ich nicht. Es war deshalb so kurios, weil ich den Kindern das untersage, während der Sportveranstaltungen, die wir so miteinander erleben, sowas überhaupt nur annähernd irgendwie zu trinken. Da gilt auch schon kein purer Saft und so, weil das viel zu viel Zucker enthält. Es ist ja so, also wenn man so zuckerhaltige Sachen zu sich nimmt, vielleicht sogar auch Traubenzucker könnte man genauso nehmen, vielleicht sogar, wenn man gleich sportliche Leistungen vollbringen will, dann läuft das so, dass also kurzzeitig der Zuckerspiegel ansteigt, und zwar nur mit kurzkettigen Zuckern, die auch sehr schnell zu verarbeiten sind. Das heißt, alles kommt ganz schnell ins Blut und dann gibt's Insulinalarm, und dann kommt das ganze Insulin und zerstückelt den Zucker, damit da nicht mehr so viel Zucker im Blut ist. Und dann sinkt der Zuckerspiegel so weit ab, dass man eigentlich zu sportlicher Leistung gar nicht mehr in der Lage ist. Das geht innerhalb von 30 Minuten. Das heißt, man hat hinterher weniger als vorher. Dass man aber Nährstoffe braucht, haben wir einmal vor Jahren erlebt. Da hat unser bester Spieler damals bei einem Turnier jedes Spiel schlechter gespielt. Das fing schon nicht so besonders gut an und in jedem Spiel wurde er schlechter. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn mit dem Jungen los? Und das kann ja immer mal sein, deswegen mache ich mir dann auch nicht allzu tiefe Gedanken. Irgendwann spät abends schrieb mir sein Vater, er hätte nichts von seinen Sachen aus der Tasche zu sich genommen. Weder Getränk noch Essen. Ich hätte also mal drauf achten sollen. Da merkt man also, welche Auswirkungen das hat. So, und deswegen ist das eigentlich bei uns verboten. Bei Cola weiß man ja noch umso mehr. Und das ist deshalb so interessant, weil ich früher ja Tennis gespielt habe. Da gab es nichts Schöneres, als bei so einem Wetter 6 bis 8 Stunden Tennis zu spielen am Tag. Ja, es war herrlich. Da konnte ich das auch noch ab. War überhaupt kein Problem, auch konditionell jetzt nicht, kräftemäßig nicht und so. Das Schönste, was es dann gab nach so einem Spiel, man musste ja immer mal eine Pause machen, weil die anderen auch mal drankommen wollten, eine kühle Cola aus dem Kühlschrank dort kaufen, das ging natürlich ins Geld für so einen jungen Mann, Taschengeld und selbstverdientes Geld durch Nachhilfe und so, ging dann alles ein bisschen drauf, aber so ist das eben, was macht man nicht alles, wenn man was Schönes haben will und dann sich schön eine kalte Cola reinziehen. Es gibt nichts Schöneres, aber es gibt auch nichts Schlimmeres, wie ich eben erklärt habe. Na, bei Cola ist es ja nur noch so, man würde die eigentlich sowieso sofort wieder ausspeien, wenn nicht so viel Phosphorsäure drin wäre. Und die sorgt dann auch schön dafür, dass alle Nährstoffe, die man innerhalb der letzten Stunde zu sich genommen hat, sowieso kaputt sind. Man kommt durch den erhöhten Blutzucker so unter Stress, dass alles Mögliche noch ausgeschüttet wird, wie bei Drogen eigentlich. Und man merkt es nicht, weil das Dopamin ausgeschüttet wird und das fühlt sich schön an. Dabei geht der Körper gerade den Bach runter. Das ist für mich ein Bild dafür geworden, dass man sich falsch ernähren kann. Und es nicht merkt. Das führt uns zu unserem heutigen Predigttext. Aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 45, die Verse 1 bis 5. Ich werde nicht viel sagen müssen, um die Verbindung dazu herzustellen. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen deines Gottes, und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Tja, das eben erzählte Beispiel und dieser Predigtext werfen die Frage auf, welche Lebensmittel ernähren uns wirklich? Gott gibt uns ja hier Antwort. Wir wollen uns die mal anhören. Unser Thema: alles, was du brauchst. Gott macht uns in dem Text ein Angebot. Er zwingt nicht. Wie ein Marktschreier. Man muss sich das so vorstellen. Ein orientalischer Markt steht eigentlich im Hintergrund und alle preisen ihre Angebote an. Jetzt kann man sich überlegen, wer gewinnt den Kampf um die Käufer? Ist es immer der, der am lautesten schreit? Das weiß man nicht. Es ist der, dessen Angebot am überzeugendsten rüberkommt. Auf jeden Fall, mitten auf so einem Markt befindet sich Gott, auch mit seinem Volk Israel, denn die haben alle möglichen Ideen, wo man sonst noch sich das Leben versprechen könnte. Und sie haben es sich nicht bei Gott versprochen, deshalb sind sie jetzt in der Gefangenschaft in Babylon. Da sitzen sie, wo sie dieses Wort erreicht. Und jetzt ruft er: Kommt doch her, hier gibt's das, was ihr wirklich braucht. In zwei Abschnitten möchte ich deutlich machen, was für ein Angebot er macht und dich einladen dazu, es anzunehmen. Es ist ein unerhörtes Angebot, erstens. Und zweitens, es ist ein mitreißendes Angebot. Ein unerhörtes Angebot. Was verspricht nicht alles, das, was wir Menschen uns so vielleicht oberflächlich, vielleicht auch tiefer gehend unter Leben versprechen? Hier wirst du glücklich. Hier kriegst du schöne Gefühle. Wir haben ja Hunger und Durst. Nach echtem, nach sinnvollem, nach erfülltem Leben, wenn man mal tiefer guckt. Danach mit unserem Schmerz zurechtzukommen und Freude zu empfinden. Vielleicht sogar unter diesen Bedingungen in unserer Welt, die oft so schmerzhaft sind. Wir haben Hunger und Durst nach Zuwendung, die nicht davon abhängt, was ich schaffe oder leiste oder an Qualitäten mitbringe oder was mir gelingt. Das ist ja so eine Verwechslung, die oft vorgenommen wird mit dem Thema Anerkennung. Wir versuchen ja ständig Anerkennung zu bekommen und das geht eigentlich unter Menschen nur so, dass man was Besonderes hat und bieten kann oder macht oder leistet. Da schuften wir uns ab. Da verbiegen wir uns für andere Menschen, damit sie uns endlich mal mögen. Es muss doch irgendwie mal hinzukriegen sein, dass die mich toll finden. Dass ich mal sicher sein kann, sie verlassen mich nicht wieder. Man kann sich das ja heutzutage, also das war schon immer so, behaupte ich, aber heutzutage auch mit den sozialen Medien angucken. Ich bin ja bei Facebook, seit ich mir das mal dachte, ich muss das allein wegen der Jugendarbeit, muss ich da drin sein, bin ich ja da so drin, testhalber, um zu gucken, was passiert mit mir und was machen da die Menschen. Spannend. Bei Instagram bin ich noch nicht, aber ich kriege ja so mit, was da so läuft. Wenn man nur mal die beiden nimmt, man kann auch alle anderen nehmen. Es ist ja so ein Präsentieren. Man geht ja davon aus, dass meine Freunde, von denen ich auch ein paar hundert habe, jetzt mal nicht, dass ihr denkt, ich hätte keine Freunde, ja, paar hundert Facebook-Freunde, also über 100 müssen es mindestens sein. Es gab mal auf dem Teamcamp irgendeinen Wettstreit. Welcher Mitarbeiter hat die meisten Facebook-Freunde? Und alle lachen, genau. Nur, interessanterweise hat das doch für viele eine Bedeutung. Es fühlt sich gut an. Stell dir mal vor, Freunde, und da steht 237. Ja, und dann vergleicht man das. Also Freunde, Freund wird man da, ja, man kriegt eine Anfrage oder man verschickt eine und dann klickt man drauf, ja, Freundschaft bestätigt, Punkt. Und jetzt denkt man, man hat Freunde. Könnte es sein, dass deshalb viele Jugendliche unter uns erleben, dass man so richtige Freunde vielleicht gar nicht mehr so einfach findet, weil man denkt, das geht mit einem Mausklick. Könnte es sein. Es durchschauen ja noch welche, aber mir scheint wenige. Und dann präsentiert man da so Sachen, die man macht und Man kann auch gucken, wer hat das alles geliked, also wer hat gedrückt, jawohl, das gefällt mir. Ich sage ja auch das. Ich sehe, einer hat was geschrieben, je nachdem, wie ich funktioniere. Ich mache es jetzt nicht. Ich habe ein oder zweimal in meinem Leben irgendwas geliked, meine ich, oder dreimal vielleicht. Und dann klicke ich da einfach drauf, zack, bin ich damit schon wieder durch. Und der andere denkt, ich habe das wirklich aufgenommen, worum es da geht. Das denkt er jetzt. Das ist wahr. Also es war schon schön, als mir mal zum Geburtstag, ich habe mal zum Geburtstag eine Nachricht geschrieben. Nee, das war zu Weihnachten. Zu Weihnachten war das Geburtstag meines besten Freundes, war das. 24.12., also Jesus Christus. Und da habe ich geschrieben, Facebook hat mich wieder mal nicht an diesen Geburtstag erinnert. Ich bin erschrocken. Der wichtigste Geburtstag, den es gibt. Und Facebook erinnert mich nicht dran, wie wichtig wohl dieses Medium ist. Ja, und das haben dann auch einige geliked. Es ist schon, dass man fühlt sich schon gut, wenn das dann, das Liken da so in die zigfachen geht und so. Das schon, als weiß ich denn, wer das wirklich gelesen hat? Oder sich das wirklich angeguckt hat? Oder wenn ich bei WhatsApp in den Status schrei, reinmache, was ich gerade, und Leute gucken sich das an, wer hat es denn wirklich zur Kenntnis genommen? Und wenn dann nicht nur zur Kenntnis genommen? Aber so funktionieren wir heute. Anerkennung, Hauptsache, ich habe den Eindruck, Leute nehmen Notiz von mir. Wir versuchen Beziehungen zu bekommen, die ja oft harte Arbeit sind, die auch nicht so schnell mal zu kriegen sind. Und es gibt heute leichte Wege, sich das jedenfalls einzubilden, man hätte welche. Das Dumme ist ja bei dieser Anerkennung, das ist immer sofort weg, sobald meine Qualität, für die ich die Anerkennung bekomme, oder meine Errungenschaften oder meine Leistung nicht mehr da ist oder keinen Wert mehr hat. Für die Leute keine Bedeutung mehr hat. Die können ruhig ja noch da sein, wer kann mir denn irgendeinen Titel nehmen, aber für die Leute hat es keine Bedeutung mehr, dann werde ich fallen gelassen. So fühlt sich das für viele auch an. Obwohl man ja, wenn man mal ganz genau guckt, auch ein bisschen selber schuld ist oder vielleicht sogar fast allein selber schuld ist, wenn man sich dran gehängt hat. Aber das ist oft ein Sturz. Dann ist das einfach weg. Und daran merkt man ja wieder, wir suchen ja gar nicht Anerkennung für irgendwas. Wir möchten gerne anerkannt werden, nur dafür, dass wir da sind. Und zwar so, wie wir sind. Das nennt man allerdings Liebe. Und die suchen wir uns. Und wir sehen uns nach einem Zuhause, wo wir sein können, wie wir sind. Und nicht Angst haben müssen, im Stich gelassen zu werden. Wir haben Hunger nach Geborgenheit. Nach dem Wissen, das sich dann auch als Gefühl bei uns breit macht, dass es gut mit uns ist und wir sicher sind. Das nennt man ja auch Frieden. Wir haben Durst danach, dass unser Versagen und unsere Versäumnisse nicht gegen uns verwendet werden. Dass unsere Wertschätzung nicht dadurch abbricht, weil uns was schiefgegangen ist. Sondern dass wir wertgeschätzt werden, als wäre alles heil. Und als hätten wir alles richtig gemacht. Das nennt man wiederum Vergebung. Wir suchen das, wir Menschen. Wir haben Hunger. Wir haben Durst. Und das ist mit Material nicht zu bekommen. Das merken wir auch, obwohl wir es so leicht damit stopfen können. Es gibt ja so einen schönen Text, den ich einmal lesen möchte wieder. Es ist das Paradoxe in diesem Zeitalter, in dem wir leben, dass wir zwar höhere Bauwerke haben, unseren Zorn aber in geringerem Maße unter Kontrolle. Breitere Autobahnen, aber engstirnigere Ansichten. Wir geben mehr aus, aber haben immer weniger. Wir kaufen mehr, aber freuen uns weniger. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. Mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Wir haben höhere Bildung, aber weniger Verstand. Mehr Wissen, aber weniger Einsicht. Mehr Experten, aber immer mehr Probleme. Eine bessere medizinische Versorgung, aber immer weniger Wohlbefinden. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir reden zu viel, lieben zu selten und hassen zu oft. Wir haben gelernt, unser Auskommen zu haben, aber nicht zu leben. Wir haben unser Leben um Jahre verlängert, aber unsere Jahre nicht mit Leben gefüllt. Wir sind zum Mond und wieder zurückgeflogen, aber haben Probleme, über die Straße zu gehen, um unseren neuen Nachbarn zu begrüßen. Wir haben den Weltraum bezwungen, aber nicht unseren inneren Raum. Wir beherrschen das Atom, nicht aber unsere Vorurteile. Wir planen mehr, aber vollenden weniger. Wir lernen zu hasten, aber nicht zu warten. Wir erfinden immer mehr Computer, die immer mehr Informationen tragen, aber wir sprechen weniger miteinander. Das sind die Zeiten von Fast Food und langsamer Verarbeitung, großen Männern und kleinen Charakteren, gewaltigen Profit und belanglosen Beziehungen. Die Zeiten doppelter Einkommen und steigender Scheidungsquoten. Fantastisch eingerichteter Häuser, aber zerbrochener Heime. Wir kennen heute Kurzreisen, Wegwerfwindeln, Wegwerfmoral, One-Night-Stands, übergewichtige Körper und Pillen, die alles können, von fröhlich machen über beruhigen bis zum völligen Ruhigstellen. Es ist eine Zeit, in der das Schaufenster voll, aber das Lager leer ist. Dieser Text ist ja total plakativ. Man könnte jetzt bei jedem einzelnen Punkt gucken, Mensch, ist das wirklich so? Er wirkt aber dadurch, dass man hier und da den Eindruck hat, ja, das erlebe ich auch. Von Geld ist in unserem Text die Rede. Nicht mal nur davon, dass Leute es nicht haben, davon auch, die ihr kein Geld habt. Ihr dürft trotzdem kommen. Aber hier haben auch welche Geld. Aber sie geben es für das aus, was nicht ernährt. Für Cola zum Beispiel. Sauren Verdienst. Ja, da hat man sich abgerackert. Und so sagt uns der Prophet, eigentlich spricht hier Gott selbst. Und dann schmeißt man es zum Fenster raus. Und die Frage steht im Raum, warum? Warum macht ihr denn das? Weil das so ein unerhörtes Angebot ist, das hier gemacht wird. Es ist nicht erhört worden, vielfach. Es wird vielleicht noch gehört, aber es wird nicht drauf eingegangen. Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her. Hört doch auf mich. Neigt eure Ohren her. Hört. So ist das, wenn man sich das ersetzt, was einen eigentlich ernährt. Dann ist für das, was wir wirklich brauchen, auch kein Platz. Denn wir sind ja schon voll. Ich dachte früher, habe ich so eine Cola getrunken, dann bin ich ja jetzt satt. Gefühlt vielleicht auch. Und das Wasser schmeckt schlechter. Heute trinke ich ja nahezu gewaltsam nur noch Wasser, fast. Außer ich kriege mal sowas geschenkt. Was, worüber ich mich richtig freue. Und das genieße ich dann auch. Man sollte nur nicht meinen, dass man dann sich ernährt hätte. Kommt, wird hier viermal gesagt. Kauft, wird zweimal gesagt. Warum eigentlich kaufen? Wenn man das umsonst kriegt, ist das doch kein Kaufen. Hä? Kauft? Umsonst? Also kostenlos. So ein Quatsch. Vielleicht steckt da ja auch das drin, was immer wieder zu erleben ist, in der Bibel auch zu erfahren ist. Gott zwingt eben nicht und er rieselt nicht einfach nur das über seine Welt, über seine Menschen, was er schenken will, dass man es im Vorbeigehen mitnimmt, ohne es zu merken. Kaufen ist eine bewusste Handlung. Und man weiß auch, dafür gibt man etwas. Das ist bei Gott auch gefragt. Denn wenn es darum geht, auf ihn zu hören, dann heißt das, ich gebe meine eigenen Ideen an dieser Stelle mal zur Verfügung. Die könnten nämlich auch nicht stimmen. Und ich lasse mich beschenken mit etwas, was ich von mir aus nicht habe. Das muss man aber erstmal entdecken. Deshalb vermute ich, wird da auch gesagt, kauft. Weil es etwas ist, ja, ich bin bereit, dafür auf etwas zu verzichten, was mich sowieso nicht weiterbringt. Und zu nehmen, was ich mir selbst gar nicht beschaffen könnte. Kauft kostenlos. Aber nicht wie bei den PlayStation-Spielen, lauf vorbei, dann macht es bim, bim und dann hast du das. So läuft's nicht. Es ist eine bewusste Handlung, anzunehmen, was Gott uns anbietet. Und er will uns nur beschenken. Die Anbieter mit den Angeboten, die nicht satt machen, die wollen ja etwa alle etwas von uns. So salopp das klingt, wenn man sagt, ja, die wollen alle unser Bestes, nämlich unser Geld. Aber wir fallen ja eben doch drauf rein. Wir denken ja wirklich, da kommt was Gutes. Das ist ja das Verrückte. Und Gott will, dass wir leben. Deshalb betätigt er sich auf dem Markt hier der Möglichkeiten und der Religionen als ein Rufer. Aber nicht so, dass du dich seinem Ruf nicht entziehen könntest. Sondern so, dass du merken kannst, worum es geht. Und wenn du willst, gehst du hin. Er lockt, indem er das beste Angebot unterbreitet und nicht, indem er die lauteste Stimme hat. Er hat selbst den Preis dafür bezahlt in seinem Sohn Jesus Christus und er schenkt sich selbst uns. Deshalb will er kein Geld. Was könnten wir ihm denn geben, was er nicht sowieso selber schon hätte? Nun kommt es uns ja sehr seltsam vor. Auch deshalb ist es ja ein unerhörtes Angebot, wenn jemand etwas schenken will. In Aschaffenburg ist das vor einigen Jahren passiert. Da ist ein Mann in Pension gegangen und freute sich darüber so, dass er an die Passanten in der Fußgängerzone 1-Euro-Stücke verteilt hat. Einfach verschenken. Irgendwann kam die Polizei. Da haben doch Leute was Faules gerochen. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Da verschenkt doch nicht einfach jemand was. Wir haben das dann geprüft und es stellte sich raus, kein Hintergedanke, keine Falle irgendwo. Er durfte dann weitermachen. Aber interessant, dass das erstmal unser Misstrauen hervorruft. Gott will schenken. Das hört sich zum Beispiel auch so an, wenn man es von Jesus mal hört, denn der ist derjenige, durch den Gott das spricht. Ich bin gekommen, damit sie das Leben überfließend haben. Oder unser Wochenspruch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt, ich will euch wieder frisch machen. Oder Johannes Evangelium Kapitel 7, am letzten Tag, dem höchsten des Festes, trat Jesus auf und rief, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Oder etwas vorher, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird keinen Durst mehr haben. Und kurz vor dem letzten Satz der Bibel in der Offenbarung 22, wer Durst hat, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst, also kostenlos in diesem Sinne. Umsonst, also vergeblich, sind all die anderen Angebote. Ja, wie gehst du mit dieser Einladung um? Du bist Gott so wichtig, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat und er will dir sein Leben schenken. Nicht nur das Notwendige wie Wasser und Brot, hier ist noch von Wein und Milch die Rede. Das sind die Luxusgüter, das hat man auf dem Fest gehabt miteinander. Gott lädt dich also ein zu einem Fest. So gesehen stimmt es, dass jeder Tag ein Fest sein kann. Wenn du dich an dem Leben freust, dass Gott mit dir lebt. Kein Knausern bei Gott, sondern Überfluss. Und Jesus ist dann, nachdem er für uns gestorben und für uns auferstanden ist und als der Lebendige jetzt auch da sein kann, ist er zum Vater im Himmel aufgefahren und hat von ihm alle Macht bekommen. Und seitdem regiert er diese Welt, indem er seine Worte oder andere, mit denen er seine Worte verbreiten lässt und alle, die seiner Einladung im Glauben folgen, mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Und dann will er durch diese Menschen anderen begegnen. Darum geht es als zweites. Es ist nämlich auch ein mitreißendes Angebot. Es werden hier die Gnadenerweise Davids beschrieben. König David ist der berühmteste König, den es je gab, behaupte ich. Ich behaupte auch in der außerbiblischen, also in der Welt, die sich nicht in der Bibel auskennt. Und wir können uns das Versprechen, das Gott ihm gegeben hat, einmal nach anhören. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll in meinem Namen ein Haus bauen, hat sein direkter Sohn dann auch gemacht, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Das war nicht sein nächster Sohn, der das hatte. Ein Königtum, das nicht mehr aufhört. Ich will sein Vater sein und er soll so mein Sohn sein. Jetzt klingelt es langsam. Meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Er spricht da schon 1000 Jahre, bevor Jesus in diese Welt tritt, von Jesus Christus. Und wenn uns das hier so gesagt wird, auch 700 Jahre vorher, dann wird deutlich, und durch Jesus hat es jetzt jeder Gläubige dieses Geschenk, diese Zusage, du gehörst zum Königreich Gottes, du wirst ewig leben und durch dich will ich die Menschen beschenken. Christen regieren diese Welt, indem sie dienen. Später werden wir auch richten im Himmel. Wir sind zum Zeugen bestellt. Zeuge sein. Dafür, wer Gott ist und was er uns tut. Du wirst Völker rufen, die du nicht kennst. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Und da kommt man sich doch als so eine kleine Gemeinschaft hier ziemlich mickrig vor. Wer nimmt denn von uns zur Notiz? Ja, das mag wirklich so sein, dass man von uns hier in Ratzeburg in den umliegenden Orten kaum Notiz nimmt. Tja, es wird noch anders, ihr Lieben. Da werden Völker noch kommen. Jesus hat gesagt, von Norden und von Süden, von Osten und von Westen werden sie kommen. Werden zu dir laufen. Nicht, weil jetzt plötzlich alle den Eindruck haben, das sind die tollen Typen und Typinnen. Dudes, hat mein Sohn gestern gesagt. Ja, zu denen man hin muss. Sondern, weil sie entdecken, hier ist was von Gott zu erfahren. Aber eben, was willst du bezeugen, wenn es nicht in dir lebt? Da war ein orientalischer Verkäufer auch auf so einem, oder war das sogar in Afrika, der stand in der Hitze, in der prallen Sonne und wollte Früchte verkaufen. Ja, und dem lief der Schweiß runter. Und nach ein paar Stunden, um die Mittagszeit, als die Hitze am höchsten stand, da war der völlig fertig und kaum ein Mensch hatte was gekauft. Das kann doch nicht wahr sein. Dabei hat er sich so angestrengt, er hat sie gerufen und er hat das angepriesen und also die tollsten Dinge ausgedacht, wie man das alles bewerben könnte. Und nichts kommt rein. Dabei braucht er doch das Geld. Und irgendwann sagt er sich, also jetzt ist mir das auch zu blöd, jetzt esse ich das Zeug selber. Und haut sein langes Messer da in so eine Frucht rein, zack, und lutscht die aus. Isst die so schön, oh, das schmeckt so gut und tut auch gut, das nächste, zack, dann hat er da ein paar geschlachtet sozusagen. Und plötzlich wird er ganz frisch wieder. Die Lebenskräfte kehren zurück. Na gut, jetzt kann ich wenigstens ein paar Stunden noch stehen. Und plötzlich, Leute haben das mitbekommen, kommen sie an seinen Stand und wollen das kaufen, weil die gesehen haben, wie gut ihnen das tut, wenn sie das zu sich nehmen. So ist das mit Jesus. Wir wollen doch nicht von irgendwas erzählen, was sie mal irgendwo gehört haben. Und ob das stimmt, können die Leute selber prüfen. Manchmal ist das ja so, wenn der Glaube erst hart geworden ist, nicht mehr lebendig. Wenn wir nur noch davon leben, also erinnern, ist eine gute Sache, werden wir demnächst mal in einer Predigt besprechen. Sich an das erinnern, was man mit Gott erlebt hat, ist ganz wichtig. Aber wenn du nur noch davon lebst, was du mal vor 5, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren oder vielleicht was nur deine Eltern oder deine Geschwister erlebt haben oder so, dann lebt es ja nicht in dir. Wer soll denn dann Wasser im Mund kriegen? Und das ist also die Einladung, komm doch erstmal selbst. Hört doch auf mich. Das Hören kann ja unterschiedlich aussehen. Obwohl wir um die Bibel nicht rumkommen, ihr Lieben. Und Essen hat auch damit zu tun, dass man es einfach tut. Und nicht nur, dass man vorher schon Appetit hat. Meinen Kindern habe ich das manchmal gesagt, der Appetit kommt beim Essen. Und ich erlebe das so. Pflege ich meine Zeit mit Gott, in der ich Ruhe habe auch. Und tauche ich mal ein ins Bibellesen und hake nicht nur ab, ach, kenne ich schon, ist alles in Ordnung. Fange ich mal das Gespräch mit Gott an, obwohl ich keine Lust habe. Nur einfach, weil ich weiß, es ist jetzt gut für dich, mit Gott zu reden. Das habe ich mir deshalb festgesetzt, mindestens 3-mal am Tag. Tue es ja auch zwischendurch, aber mache ich das nicht, habe ich auch keine Lust mehr dazu. Mache ich es, entdecke ich, wie Gott mir dabei begegnet. Das muss nicht beim ersten Mal sein. Man kann es sich völlig abgewöhnen. Aber man kann sich's auch wieder angewöhnen. Aber es kann auch sein, dass Bibellesen nicht vor allem deine Art ist. Es gibt da so einen Vortrag, den werden wir jetzt beim Teencamp ein bisschen aufnehmen und den Teens Workshops anbieten zu diesem Thema, neuen Wege Gott zu lieben. Da geht es darum, wie Gott mit uns in Kontakt tritt. Wir sind unterschiedliche Menschen, das kann unterschiedlich aussehen. Wir haben es im Gottesdienst zum Beispiel auch mit Liedern. Das ist für viele Jugendliche heute der Weg. Man sagt auch Generation Lobpreis heute dazu. Deswegen ist es ja entscheidend, was für Lieder singen wir eigentlich. Ist nicht egal. Das könnte zum Beispiel ein Weg sein. Oder ich habe oft Begegnungen mit Gott, während ich spazieren gehe. Ist ja nun hier in Ratzeburg auch prädestiniert. Kann man ja überall, nahezu. Eine Minute und ich bin im Paradies für Spaziergänger. Ja, und dann muss ich nichts geplant haben, sondern ich fange unterwegs einfach mit Gott an zu reden. Oder ich freue mich über die Feldmaus, die da langläuft und komme plötzlich in Gedanken. Andere machen das vielleicht, indem sie ein Bild malen oder sich Bilder angucken über Kunst. Manche meiner Jungs haben meine Kunsttalent geerbt und haben auch eine 4 im Zeugnis. Gab ja wieder Zeugnisse jetzt. Ich schmunzel dann immer nur. Ja, aber es gibt auch andere Wege. Aber wenn es dir um Kaufen geht, dann strecke dich aus nach Gott. Es geht letztlich darum, dass du sein Wort, seine Botschaft hörst. Denn er vermittelt sich nicht durch Sichtbarwerden. Seine Mitteilung in dieser Welt läuft über Glauben. Und das sind Dinge, die nicht auf den ersten Blick gleich ersichtlich sind vielleicht. Unser ganzes Leben muss gedeutet werden. Und wie tust du das? Und ich versuche das, seit ich jetzt Jesus kenne, auf Grundlage der Bibel. Selbst von Gott leben. Dann bist du auch ein lebendiger Zeuge. Deshalb ist es jetzt entscheidend, ihr Lieben, dass wir uns nicht von Cola ernähren. Schmeckt gut. Man denkt auch, jetzt habe ich was. Aber letztlich zerfrisst es uns von innen. Gott spricht: Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Denn Gott ist alles, was du brauchst. Gott ruft nach dir. Er will dich beschenken mit seinem Leben, mit sich selbst. Hör doch auf ihn, so wirst du echt leben.